So, also, und jetzt würde ich euch bitten, kurz mal nicht den Nachbarn zu erforschen, das kommt später. und zwar das, was wir jetzt gemacht haben, das macht ihr jetzt auch. Und sucht euch immer einen Nachbarn, am besten zwei und zwei. Das müsste sich eigentlich ungefähr ausgehen, von nach hinten nach vorne irgendwie so. Ihr seid gescheit genug, dass ihr das hinkriegt. Dort, wo fünf sind, müssen halt die vorne und hinten irgendwie so. Sucht euch einen zweiten, den ihr nicht kennt, möglichst nicht kennt, und stellt ihm die gleiche Frage: Wer bist du? Stellt euch gegenseitig die Frage und versucht euch diese Frage ernsthaft zu beantworten. Kleines Geheimnis: Was immer ihr sagt, es ist ein Teil von euch, es gibt etwas von euch her, insofern, ihr könnt nichts Falsches sagen. Ihr sagt auf jeden Fall das Richtige. Die Antwort stimmt auf jeden Fall und ihr müsst sie auch entsprechend nehmen. Informiert euch mal bei eurem Nachbarn, wer bist du? Noch einmal eine Minute Zeit. Zwei. '55, '56, '57, '58.
Ich meine, wir hätten das jetzt natürlich so weiterlaufen lassen können, das wäre ziemlich einfach für uns gewesen. Die Frage ist, wie ist es euch ergangen? Was habt ihr erkannt? Gibt es irgendwas, was ihr so mal zurufen könnt? Eine Minute reicht nicht aus. Eine Minute reicht nicht aus, okay. Ja, das ist einmal eine ziemlich gute Erkenntnis. Weitere? Okay, die kann auch verdammt lange werden, ja, das kenne ich auch. Ja.
Das ist ganz wichtig. Ja. Es reicht nicht aus, ist zu lang, ist zu kurz.
Und hängt sehr stark davon ab, wie bereit jeweils der andere ist, was preiszugeben. Ja?
Ja. Mhm.
Okay, also es gibt Dinge, die sind durchaus offensichtlich, andere, da müssten wir erst länger graben, um das zu erkennen. Ja, super. Zweites Mal nach dem Namen fragen. Ich muss oft noch viel öfter nach dem Namen fragen. Das ist, wenn es beim zweiten Mal schon gegangen ist, dann gut dabei. Ja, also ich glaube, was relativ klar und deutlich hervorgeht, diese vermeintlich einfache Frage ist eigentlich eine schwierige, weil sie total komplex ist in der Antwort. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, klar, weiß ich, was darauf zu sagen ist. Es ist komplex. Und egal, was du jetzt für eine Geschichte erzählen hast können, egal, wer du bist, woher du kommst, eines können wir euch sagen, wir finden es ganz toll, dass ihr hier seid. Und wir möchten euch ganz herzlich begrüßen. Und wir möchten euch auch bitten, dass ihr euren Nachbarn oder den, mit dem ihr gerade gesprochen habt, auch begrüßt und ihm sagt, schön, dass du da bist, toll, aber lasst euch nicht wieder 2 Minuten Zeit. Ja?
Schön, dass du da bist, Thomas.
Schön, dass du
da
bist.
Danke, dass du hier bist. Freue mich.
Super.
So. Und weil wir uns jetzt schon so gut kennengelernt haben, alle miteinander,
also,
und jetzt schon genau wissen...
Das wäre nur ganz kurz gewesen. Das ist unglaublich. Hm?
Aber ich freue mich über die Begeisterung, dass ein anderer teilt. Ja. Ist das? Das ist toll.
Ja.
Nachdem wir jetzt da hier also, ja, in einem zweitägigen Seminar sind, also er büxt dann aus zu mir morgen zum Mittag, weil er möchte am Abend das Match sehen und deswegen muss er zum Mittag weg. Aber ich bleibe noch hier.
In Abu Dhabi.
In Abu Dhabi, ja. Genau. Gut. 2 Tage hier sind, haben wir uns gedacht, wir schlagen euch einmal offiziell vor, wenn wir schon bei der Vorstellung sind, dass wir uns alle duzen und du sagen. Ja? Das ist in Seminaren, auch in Management-Ebenen meistens so, dass man sich du sagt. Ich hoffe, das ist auch allen recht. Wir bieten selbstverständlich, wenn jemand das nicht recht ist, eine Alternative an. Ja? Die haben wir auch aufgeschrieben. Und zwar, wenn jemand sie sagen will, dann ist das bitte der Herr Vorstandsdirektor, der Domingenieur Thomas Gangl. Ja?
Unbedingt.
Und bei mir?
Ja, bei dir muss man dann natürlich den Herrn Magister anführen und PCC, keine Ahnung, was das heißt, aber es klingt ziemlich wichtig.
Also Herr Magister Johannes Thunholzscher, PCC Professional Certified Coach.
Super.
Okay?
Also
Sie oder du?
Aber dann aber genau in dieser Form, ne? Ja. Also entweder Johannes oder die volle richtige Form.
Richtig.
Gut,
ja.
Okay.
Choice is yours. Okay?
Passt.
Führen heißt Entscheidungen treffen. Also.
Ja, genau.
Ich bleibe bei dir beim Du.
Ich sage auch Johannes zu dir.
Hallo Thomas.
Gut, hallo Johannes.
Gut. Warum machen wir das hier?
Ja, es geht ja darum, heute zum Beispiel, wer bist du? Warum ist das wichtig? Weil im Endeffekt das Führen, und das ist das übergeordnete Thema, das Führen beginnt immer beim Führenden. Der Führende muss wissen, wer er ist. Der Führende muss wissen, wer er ist. Und er muss auch wissen, was seine Rolle ist in dem, wo er führt. Und erst dann kann er den anderen führen. Dabei ist es auch wichtig, den anderen zu kennen. Und je besser man jemanden kennt, desto leichter, manchmal auch schwerer ist es, aber zumindest, das gehört dann dazu. Aber wichtig ist, du musst einmal wissen, wer du bist. Sonst wird es mit dem Führen eine sehr schwierige Sache.
Und deswegen wurde dieser Titel erfunden. Führe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das in Anlehnung an das Wort in Galater 5,14.
Dort steht, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Wir hätten natürlich auch sagen können, Mitarbeiter, führe deine Mitarbeiter wie dich selbst oder irgend sowas oder führe irgendwen wie dich selbst. Nein, ich nehme den Nächsten durchaus im biblischen Sinn, der ja immer der Nächste ist, weil es immer um alle geht. Und gerade bei Führung ist das eine Sache, die alle Bereiche betrifft. Führungskräfte sind nicht Führungskräfte, die nur dort führen, wo sie was auf der Visitkarte steht. Wenn der Thomas in seinem Büro sitzt, dann ist es nicht der Herr Vorstandsdirektor, der führt, sondern es ist immer der Thomas Gange, der Thomas, der dort führt, also der Thomas, der führt. Und es führst immer du in deiner Aufgabe. Und du führst sowohl im Beruf als auch im Privaten. Wir führen ja auch Ehen. Da ist manchmal die Frage, wer führt, aber wenn gut geführt wird, führen beide. Und das führt mich zu einem Punkt, den ich erzählen möchte. Ich habe vor Jahren mit dem Michael Lehofer, sagt euch der was? Universitätsprofessor, Dozent, Doktor, Professor Michael Lehofer.
Der Michael.
Der Michael also. Halt, ja. Genau. Der Michael Lehofer ist ein sehr besonnensprechender, sehr netter Professor aus der Steiermark, der sich mit Psychotherapie befasst und sehr viel Paar-Coachings macht und so weiter. Und mit dem haben wir einen Vortrag gehalten zusammen. Führen in Unternehmen und Liebesbeziehungen. Und haben über eine Stunde lang Führen in Unternehmen und Liebesbeziehungen dargestellt, dass es in Wahrheit ganz, ganz gleiche Mechanismen sind. Weil es immer der Mensch ist, um den es da geht und der hier etwas tut. Und daher machen wir dieses Spiel, bei dem es um dich geht. Wir machen das Spiel, bei dem es um dich geht. Und daher fragen wir den anderen, wer bist du? Warum jetzt ist es dich und du? Das hat schon Martin Buber so gesehen. Martin Buber, ein großartiger Religionsphilosoph, ein österreichisch-israelischer Religionsphilosoph, den ich sehr zu lesen empfehle. Er ist nicht ganz einfach, aber sehr gescheit zu lesen. Der hat immer gesagt, das Ich erkennst du am Du. Wir brauchen den anderen, um uns zu erkennen. Stell dir vor, du bist der einzige Mensch auf der Welt. Woher weißt du, was du bist? Du hast keine Referenzerfahrung. Du hast noch nicht einmal den Spiegel erfunden. Wenn du nicht das Glück wie ein Narziss hast, in einen Teich schauen zu dürfen, um vor dir selber zu erschrecken, dann weißt du nicht, was ist das? Hast du Affen, hast du Elefanten, also du weißt nicht, wer du bist. Du brauchst den anderen, um dich zu erkennen und um dich selber reflektieren zu können. Und daher empfehle ich Martin Buber, der das gesagt hat, der auch als gläubiger Mensch diese Erkenntnis in einen spirituellen Kontext angesetzt hat. Wer bist du, ist also nicht nur einfach eine Frage, eine komplexe, sondern es ist eine Wahrnehmungsübung in Wahrheit. Wer bist du? Und dann schaue ich, was ich von ihm wahrnehme. Das, was ich von ihm wahrnehme, das ist das Bild, das bei mir von ihm entsteht. Und so ist das dann auch mit A und B.
Ja, also wir haben ja immer wieder die Situation, dass zwei Menschen eine Situation erleben, irgendwas beobachten und ganz unterschiedliche Feststellungen haben. Der eine sagt, so so ist das, so habe ich das erlebt, das ist alles super, toll, also Young Leadership Summit, super. Nein, ist kein gutes Beispiel, weil da gibt es nur Leute, die das super finden. Aber na, nehmen wir irgendwas, nicht. Was nicht. Und dann kommt der andere und sieht die gleiche Situation und sagt, bah, das war total mies, überhaupt nicht zum Brauchen, völlig zum Vergessen, geh nie wieder hin. Und beide haben das Gleiche gesehen, oder? Und eigentlich, ihr kennt es vielleicht das Kindersprichwort, was man sagt, das ist man selber. Das heißt...
Halt jetzt den Schlapfen.
Das heißt, die haben zwar das Gleiche gesehen, aber haben offenbar ganz Unterschiedliches wahrgenommen.
Und um Wahrnehmung geht es hier. Ganz, ganz wesentlich. Ein wesentliches Element von gelungener Führung ist eine Fähigkeit wahrzunehmen. Daher werden wir uns mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen. Wir erkennen sowieso nie das Ganze, weil das Ganze ist viel zu groß.
Also erst recht nicht zum Beispiel im Job, wo die Menschen nur einen Teil von sich eigentlich preisgeben. Ja? Je mehr und je offener die ganzen Dinge da liegen, desto eher kann man mehr wahrnehmen. Aber gerade im Job oder wenn ihr da irgendwo wen führt, dann sind bewusst die Leute auch so, dass sie viele Dinge gar nicht mit einbringen. Und dann ist es noch viel schwerer, das gesamte Bild wahrzunehmen. Nur ein Beispiel, wenn jemand zu Hause die totale Katastrophe hat und er soll im Job performen und irgendwie funktioniert das nicht, dann ist das für einen Chef eine Katastrophe, wenn er nicht mitkriegt, dass da privat ein größeres Thema gibt. Und das ist die Herausforderung beim Wahrnehmen.
Und da müssen wir eine gewisse Begrenztheit bei uns feststellen. Wir müssen feststellen, dass wir nicht alles wahrnehmen können und müssen aber mit diesem Limit umgehen können. Da gibt es ja auch Studien dazu, ich zitiere wahnsinnig gern Studien, da haben andere dann die Verantwortung für die Richtigkeit, aber ich kann es zitieren. Eine Studie von einem Herrn Zimmermann aus Deutschland, der hat gesagt, wir nehmen jede Sekunde mit unseren fünf Sinnen. Was sind unsere fünf Sinne? Visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Also visuell, auditiv, olfaktorisch.
Nase,
riechen.
Riechkolben.
Kinästhetisch und gustatorisch. Kinästhetisch heißt spüren, das ist bei mir immer der Bauch, das Bauchgefühl. Ja. Groß genug, dass ihn jeder sieht.
Viel spüren.
Mit diesem, genau, viel spüren, gern führen, ganzes Menü. Mit diesen fünf Sinnen nehmen wir jede Sekunde 11,2 Millionen Bit wahr. Bit ist eine Informationseinheit. Pro Sekunde 11,2 Millionen Informationseinheiten. Überlegt euch einmal, was das heißt. Während ihr zu mir herschaut, seht ihr aber trotzdem da drüben, während ihr schaut, ist eine dunkle Tür. Und da drüben ist eine helle Wand. Während ihr mich anschaut, erkennt ihr, dass da auch ein Mensch sitzt. Ein viel schönerer noch dazu. Oh. Dieses Detail erkennt ihr erst, wenn ihr auf ihn schaut.
Das lasse ich auch nicht vorstellen.
Dieses Detail, das so schön ist, erkennt sie wahrscheinlich erst, wenn ihr auf ihn schaut. Dann seht ihr nur mich und seht nicht, dass ich weniger schön bin. Das ist auch gut. Aber man hat immer nur einen bestimmten Fokus, den man bewusst wahrnimmt. Den Rest nimmt man unbewusst wahr. Und jetzt ist die Frage, von diesen 11,2 Millionen Bit, wie viele davon, glaubt ihr, nehmen wir bewusst wahr?
Oh, mein Sohn darf jetzt nicht mitmachen, der weiß das. Aber gibt es irgendjemanden, der einfach nur redet, nichts wissen,
raten.
Nur raten, bitte. 200.000?
200.000,
okay, 200.000 zum Ersten, 200.000, wer bittet, mehr, weniger,
gar nichts. Was haben wir noch? Bitte?
265?
265 oder 265.000? 265.
Ja, ein Entschlossener ist immer in der Mehrheit, wunderbar.
Ja. Wie ist dein Name, bitte?
Josef,
muss ich mir merken, ist gut. Haben wir noch ein anderes Gebot?
5 bis 9.
Wie viel? 5 bis 9.
Ja, das ist dann schon ein Problem.
Gesagt. Das ist schon gut.
Solltest du nicht mehr Auto fahren.
Ja. Schlechte Nachricht ist, macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied, weil es sind in Wirklichkeit auch nur 40. 40 Bit. Von 11,2 Millionen nehmen wir bewusst wahr. Das ist eine Briefmarke auf einem Fußballfeld. Und so eine kleine Briefmarke. Keine Sonderausgabe.
Die nur weiß ist.
Genau. Und mit dieser kleinen Briefmarke, mit diesem Bewusstseinsfenster fahren wir durch die Welt. Deswegen hat irgendwann einmal einer gesagt, in Wahrheit fahren wir die ganze Zeit in Volltrance durch die Gegend, weil wir nichts bewusst wahrnehmen, vergleichsweise zum Ganzen. Aber diese 11,2 Millionen Bit, die sind natürlich auch wieder ganz spannend, weil sie ein paar Sachen ermöglichen. Und wir werden euch mal zeigen, wie eingeschränkt euer Bewusstsein und eure Wahrnehmung hier ist. Ja?
Unsere auch, aber das wir haben es vorher schon ausprobiert.
Ist bei uns auch so, genau. Ja. Es geht uns wahrscheinlich genauso wie euch. Hier ein kleiner Film, jetzt schauen wir, ob der Ton funktioniert. Ich hoffe sehr. Muss ich den lauter drehen?
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
I was polishing the brass in the master bedroom.
I was buttering his lordship's scones below stairs, sir.
I was planting my petunias in the rocking chair.
Constable, arrest Lady Smythe.
But how did you know?
Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation.
The real question is, how observant were you?
How observant were you? Habt ihr irgendwelche Änderungen in der Szene gemerkt? Ist jemand was aufgefallen?
Ja, da vorne war ein B und keine Rüstung.
Aha, ja. Pff, super. Boah. Ja, was noch? So, ist dir sonst was aufgefallen? Eine Änderung. Okay, passt, ist gut genug.
Ja, es ist mindestens 200
Wem Bits. Sind zwei Änderungen aufgefallen? Ja? Wem sind drei aufgefallen? Wem sind vier aufgefallen? Wem sind fünf aufgefallen? Wem sind sechs aufgefallen? Muss ich durchfragen, ist einem mehr aufgefallen? Aber herzlich willkommen beim 40-Bit-Fest.
Aber fünf wirklich, ist schon gut. Wirklich gut. Also ja. Da gibt es immer auch Gruppen, die sagen, wie bitte? Was war jetzt?
Ja, so.
Okay, schauen wir mal.
Schauen wir uns die Wahrheit an. Herzlich willkommen im 40-Bit-Fenster.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
I was plenty of brass in the master
bedroom. I was buffering his lordship's scones.
Sowas ist natürlich wie immer eine gut gemachte Werbung. In diesem Fall lassen wir es einfach laufen hier. On a busy road, this could be fatal.
Ja, also ihr seht es, trotzdem.
Okay.
Also trotzdem ihr in gewisser Weise ein bisschen vorgewarnt wart, war es extrem schwer. Und selbst wenn man den Film mehrmals anschaut, ist es nicht wirklich leicht, so viel dann wahrzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir manchmal auch eben durch selektives Wahrnehmen, gerade auch bei Stärken und Schwächen, dass uns vieles entgeht. Ihr kennt sicher das Thema, wenn man frisch verliebt ist, die rosa Brille. Bei der rosa Brille, man sieht am anderen nur die guten Dinge und rundherum die anderen sehen genau, was sonst alles nicht passt, aber selbst nimmt man nur die guten Dinge wahr, weil man vor allem die guten Dinge sehen will. Und damit kommen wir zum Thema Wahrnehmungsfilter.
Wir nehmen also wahr, und jetzt ist die Frage, warum nehmen wir mit unserem WAKOG, visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Das ist ein Begriff aus dem NLP, aus der neurolinguistischen Programmierung. Das ist jetzt nichts wirklich Böses, ich manipuliere euch auch nicht. Keine Sorge, ihr manipuliert mich mindestens genauso. Diese fünf Wahrnehmungssinne, mit denen nehmen wir Informationen wahr. Ja? Ich habe das jetzt einmal symbolisiert, hier diesen Trichter der Wahrnehmung. und vorne ist das Auge als Symbol für diese fünf Sinne. Wir nehmen also die Dinge wahr. Und alles, was da hereinkommt, rennt dann durch den Filter unserer Erfahrung zum Beispiel. Ja? Und dann läuft es durch den Filter unserer Erziehung. Und dann läuft es durch den Filter unserer Kultur. Und dann unserer, was weiß ich, Jugendtraumen oder sonstiger Dinge. Alle Dinge, die wir da erlebt haben, Religion, auch das schafft einen Filter. All das sind Dinge, die uns filtern und die wir uns aufbauen in unserem ganzen Leben. Und aus gutem Grund, weil wir lernen damit die Situation, in der wir leben, umzugehen und zu beurteilen. Als Kinder beurteilen wir, wie ist das, was uns da geliefert wird von unserem Umfeld, und entsprechend kategorisieren wir es. Wir bauen es ein in irgendwelche Kasteln und Erklärungen. Und das sind dann die Filter, die es auslöst. Und dementsprechend schauen wir auf das eine oder das andere. Also was weiß ich, wenn jetzt eine Mutter eine ist, die die ganze Zeit schaut, dass die Kleidung schön ist, dann wird das Kind wahrscheinlich auch lernen zu schauen, dass die Kleidung schön ist. Wenn das aber jemand ist wie mein Vater, dem das völlig wurscht war, der hat immer auf ganz andere Sachen geschaut. Der hat geschaut, ob die Leute an sich kultiviert ausschauen oder ob die Leute, was hat den Papi interessiert an den Menschen, ob sie ordentlich Deutsch können. Das hat ihn viel mehr interessiert. Das heißt, der eine hört wahrscheinlich mehr aufs Deutsch, der andere schaut mehr aufs Aussehen. Und so schauen wir die Leute ganz unterschiedlich an, je nachdem, was unsere Filter sind. Das ist ein riesiges Thema, dieses Wahrnehmungsthema. Über das kann man tagelang Seminare halten. Mache ich auch sehr gerne, aber so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Eines wird klar, die Realität, die wir haben, ist damit aber subjektiv, weil jeder von uns andere Filter hat. Der Thomas hat ganz andere Filter als ich. Er hat die wesentlich realistischeren, durchlässigeren, offenen Filter. Ich bin ein enger Katholik, ich sehe die ganzen Sachen
viel. Ich habe dann noch ein Beispiel. Ja.
Und weil wir diese ganzen Filter so haben, müssen wir also auch Entscheidungen treffen, wie gehen wir mit dem um. Aber was sind die Filter, die wir haben? Wie entscheiden wir uns dann mit den Filtern? Wir wissen das ja nicht. Und daher müssen wir den anderen zum Beispiel anschauen, um unsere eigenen Sachen zu erkennen. Und da würde ich euch wieder ein kleines Spiel vorschlagen, ohne dass jetzt geredet wird. Warum lachst du? Das ist so schwer. ohne dass ihr redet. Dreht euch einmal zu eurem Nachbarn und achtet, was ist der erste Gedanke, der euch kommt. Wie denkt ihr über den Menschen, der neben euch sitzt? Dein erster Gedanke, das ist deine große Ehrlichkeit. So denkst du über Menschen. Jetzt hier in einer guten Situation. Jetzt stell dir vor, du stehst an der Kreuzung, es ist rot für den anderen, er fährt trotzdem drüber und du musst bremsen. Ich sage jetzt nicht, was ich mir dann denke, aber es sagt auch was über mich. Das ist natürlich kontextabhängig. Und jetzt, wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Wir müssen wissen, wie wir über die anderen denken. Das würde ich jetzt ausprobieren, Kleine.
Ich habe nur ein Beispiel.
Ja?
Vor kurz. Jetzt bin ich sehr laut mit frischen Batterien. Gut. Ich habe einen Chef gehabt. Und ich nenne ihn jetzt einfach mal Anton. Bei uns heißen alle Anton oder Benton oder so irgendwie.
Aus Sicherheitsgründen.
Und ich habe zu einem Freund gesagt, mein Chef ist ein Trottel. Er hat gesagt, wieso? Sag ich, du, der macht nur Blödsinn. Ja? Das ist alles Blödsinn. Sagt er, erzähl mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, also erstens, das macht er, das macht er, das macht er und das macht er und so weiter. Und dann hat mein Freund zu mir gesagt, jetzt probier mal was. Wenn du deinen Chef wieder siehst und es fällt dir irgendwas auf, was dir nicht gefällt, dann überleg sofort, was macht er gut, was kann er gut. Und überleg dir jedes Mal sofort etwas, was die andere Seite beleuchtet. Und ich kann euch sagen, das verändert eine Beziehung massiv. Und was noch dazu kommt, das Spiegelprinzip, wirst das du dann
machen wir dann. Ja. Dann machen wir es gleich.
Gut. Also, ich habe mich dann gewundert, warum irgendwann mein Chef mir den Eindruck vermittelt hat, dass ich ein Trottel bin.
Jetzt machen wir erst die Übung. Bevor wir es auflösen, oder?
Ja, passt.
So, jetzt ist der Moment. Wir brauchen einen Freiwilligen.
Oh. Ohoho, wow! Hallo. Guten Johannes.
Irene.
Die Irene.
Ja. Helena, hallo.
Irene.
Die Irene. Irene,
gut. Irene.
Super. Also Irene, wir lassen dich
wir lassen auf dich jetzt der Bühne,
wir gehen jetzt, gell?
Wir wissen nichts über sie.
Nein.
Naja, oh ja, eins wissen wir.
Ja.
Dass sie mutig ist.
Ja,
sie hat sich gemeldet.
Definitiv.
Das wissen wir schon mal, ja? Bitte, komm bitte mit, damit ich jeder sehen kann. So, wir stellen uns hier so vor Sie hin.
Ja.
So. Gut. Erzähl uns was über dich, Irene.
Ich heiße Irene Brandstätter, Salzhammers. Ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Neukämmerten, das ist so ein kleines Dörferl im Nirgendwo. Ich wohne auf einem Bauernhof, ich gehe zurzeit nur in die Schule, ich habe einen Freund, der ist Oliver, der ist auch da. Ich bin mit meiner Gemeinde da, ich mache in meiner Gemeinde Jungscher, Kigo und Jungkreis. So, jetzt muss man nachdenken. Ich darf voll gerne Disney-Filme schauen, ich bin ein richtiger Disney-Fan. Aber Herr der Ringe und Harry Potter und generell Filme finde ich voll toll. Was kann man nur sagen? Ich bin voll ein gemütlicher Mensch, Sport ist gar nichts für mich, Essen ist alles. das bin ich.
Super.
Okay, das reicht uns vorläufig, oder? Bleib hier, Irene. Die Irene hat etwas erzählt über sich.
Ja.
Jetzt besprechen wir das.
Gut, also, ich finde das großartig.
Echt?
Ja, wir fragen, die zeigt sofort auf, geht raus, super mutig. Ja,
also, geschäftig ist sie einfach, eine geschäftige Wichtigmacherin.
Na okay, bitte, wir wollten jemanden haben, der rausgeht und sie war sofort bereit.
Ja, aber jetzt, hallo?
Na, dann stellt sie sich hin. Wir haben geglaubt, wir müssen uns 10 Fragen überlegen, aber die Dame legt los.
Und nach dem zweiten Satz ist sie schon in Stocken gekommen. Was soll ich jetzt noch sagen?
Na, okay, komm.
Entschuldige.
Hast du gesehen, bitte, die hat geschaut,
auf was,
wollen die wissen? Ja? Und hat
aber
einfach
nichts,
super
hat ihr Ding runtergeleiert.
Na, okay, bitte,
weil ich wurscht, was die
also,
gesagt
das
haben.
War echt spitze. Klarer Ausdruck, Information, tak, 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 tak.
Was das war die Information, dass sie vom Bauernhof kommt? Und wen interessiert das? Entschuldige.
Sie hat alles auf den Tisch gelegt.
Sie muss halt, rennt keine Kuh daher wahrscheinlich. Das kann sie nicht einmal.
Also immer sagen, echt super. Wenn ich solche Mitarbeiter kriegen kann, die nehme ich.
Ja, ich danke nur bei Avanti. Nein, das gehört dazu. Anyway. Danke sehr, Irene. Ja, das warte, bleib mal hier. Nimm bitte nichts von dem persönlich, was ich gesagt habe. Was er gesagt hat, darfst du alles persönlich nehmen.
Okay.
Das Ganze haben wir nur gemacht, um euch eines zu zeigen. Wir kennen die Situation, wir lernen jemanden kennen, neu kennen, beschäftigen uns mit ihm, haben die gleiche Wahrnehmung und eine völlig unterschiedliche Interpretation, Auslegung, Wahrnehmung. Ich habe was gegen Bauernhöfe, deswegen ist das ein Problem.
Und das sind genau diese Filter, die wir sofort anlegen und dann screenen. Was passt wodurch? Wo habe ich welche Erfahrung? Was sind meine persönlichen Themen mit dem, was die Person sagt? Und es ist völlig egal, was sie sagt. Wir werden jeweils das finden, was wir hören wollen. Wir werden die Dinge finden, die für uns wichtig sind, die problematisch sind, die wir nicht hören wollen, wo wir den Finger reinlegen. Und im Endeffekt haben wir über uns beide, ich meine, in dem Fall nicht, weil er ist auch ein ganz feiner Kerl.
Total ehrlich war ich jetzt.
Aber wir haben bei der Vorbereitung gesagt, du musst den Part übernehmen, weil das schaffe ich nicht. Er kann beides, sie sind damit der viel flexiblere. Also, du hast es super gemacht.
Danke.
Und
danke.
Es sollte einfach nur zeigen, wie unsere Filter in der Lage sind, ein Gespräch völlig unterschiedlich auszulegen. Und beobachtet das bei euch selbst. Wenn ihr jemanden trefft, den ihr sehr gern habt, dann werdet ihr bei dem viel mehr an guten Dingen entdecken. Und wenn ihr jemanden nicht wollt, werdet ihr euch vorher schon überlegen, was wird der wieder für einen Blödsinn sagen. Und wenn ihr das bewusst wahrnehmt und darauf achtet, dann habt ihr in der Wahrnehmung einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Okay.
Danke sehr.
Vielen Dank.
Danke, dass du es ausgehalten hast.
Also Johannes, eins ist sicher, freiwillig kommt da keiner mehr.
Es ist so fein, ein Schwein zu sein. Anyway. So.
Gut. Jetzt kommen wir da zum nächsten jetzt schönen her? Bild.
Naja, jetzt kommt das Spannende. Es gibt ja etliche Beispiele, wo man sieht, wie die Wahrnehmung uns täuscht und manchmal auch nur kurzfristig täuscht, weil wir irgendetwas erwarten, aber es was anderes ist. Ich habe da noch ein paar Beispiele da hier. So, da hier. So. So, wissen wir jetzt schon, was ein Brethering ist? Ja? Okay? Wer weiß noch nicht, was ein Brethering ist? Brethering? Ein Brathering vielleicht? Ja? Völlig normal. Es geht jedem so im ersten Moment. Wer hat sofort Brathering gelesen? Einer.
Zwei. Oh,
3% ist eine Superquote. Toll. Ja. Ja. So, ist völlig normal. Deswegen funktionieren diese Witze. Ich zeige euch jetzt ein Bild.
Die nächsten Bilder habe ich ursprünglich überlegt, ob wir die überhaupt zeigen können, aber er hat darauf bestanden.
Ich zeige euch kurz ein Bild und dann besprechen wir, was ihr gesehen habt, okay? Okay? Was haben wir gesehen? Was? Also, ich gebe ganz ehrlich zu, wie ich das Bild gesehen habe, habe ich einen dicken weißen Hintern in einer zu engen Hose gesehen und ich habe genau hingeschaut, ich glaube, sie hat keine Unterhose an. Okay? Können wir noch einmal anschauen? Thomas hat es auch schon. So, aber wer hat was anderes gesehen, dass da hinten nämlich ein Hund aus dem Fahrerfenster schaut? Ja?
Wie viele Herren, ehrlich?
Okay? Bitte? Ja, aus dem Fenster raus schaut trotzdem ein Hund, nicht? Und für uns...
Und sehr lässig, ja.
So, beim nächsten Bild ist auch die Frage, was sehen wir hier? Okay.
Also die gingen auf deine Rechnung.
Die gehen auf meine Rechnung, ja. Meine können Sie noch mal anschauen, so? Ist eigentlich gut gemacht, oder? natürlich, das sind Filter, die wir drüberlegen. Wenn du es genau anschaust, siehst du genau, das ist viel zu weiß da vorne und das sind Haare auf der Seite und alles Blätzchen. Aber der erste Filter schlagt einmal zu, zack. Das ist das erste wichtige Ding, das wir alle in unserem Leben gesehen haben, war das. Das war das Wichtigste ganz am Anfang. Und natürlich kodieren wir das so. Das ist der Filter, liegt drüber. Und so funktioniert es die ganze Zeit. Passt auf, bitte, ganz ernsthaft, bei allem, wir machen das jetzt lustig und witzig vielleicht und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Grund, wirklich zu lachen. Aber in Wahrheit, passt wirklich auf, was ihr denkt. Es sind eure Gedanken, die die Welt gestalten. Und das zeigt euch, wie eure Gedanken funktionieren, wie sie gehen und wie wahnsinnig viel man in Wirklichkeit oft falsch im ersten Moment beurteilt, insbesondere im Umgang mit anderen Menschen. Und dabei gibt es auch einige Dinge, die tatsächlich schwierig zu erkennen sind, nämlich sich selber.
Genau.
Am allermeisten.
Bei sich selbst gibt es im Prinzip vier Bereiche. Kriegst du mir da mal, damit ich da nicht das Falsche erwische? Und zwar das Juhavi-Fenster. Es gibt ein Feld, das ist mir unbekannt, und den anderen unbekannt. Das weiß keiner, mit anderen Worten. Dann gibt es einen Bereich, der ist zwar mir bekannt, den anderen unbekannt. Das ist mein Geheimnis. Dann gibt es das, was allen bekannt ist, die öffentliche Person. Das heißt, die wissen es, ich weiß es, jeder weiß es. So werde ich gesehen, gekannt. Und dann gibt es noch ein Feld. Und das letzte Feld, das ist den anderen bekannt und mir unbekannt. Das sind die sogenannten blinden Flecken. Das heißt, ich habe irgendwelche Gewohnheiten, mache irgendwelche Dinge, die anderen sehen es und ich selbst nehme es nicht wahr. Und wenn du jetzt dir denkst, das gibt es bei mir nicht, dann muss ich dich leider enttäuschen. Also im Schnitt hat jeder so 4 bis 5 blinde Flecken. Und die, die glauben, sie haben keine, die haben meistens mehr. Also das sind so... Bitte? Das sind die wirklich wichtigen Leute in deinem Leben, die dir helfen, diese blinden Flecken zu finden. Und wenn du das schaffst, dass dir deine Frau die zeigt und du sie annehmen kannst, dann hast du einen riesen Gewinn gemacht, weil das Problem ist, die blinden Flecken sind oft Dinge, die jemand nicht gern anspricht und die der andere nicht gern hört. Das heißt, da gehören dann zwei dazu. Der eine, der bereit ist, das Risiko einzugehen, den blinden Fleck anzusprechen, und der andere, der dann nicht böse darauf reagiert, sondern sagt, danke, das muss ich mir jetzt nochmal überlegen, aber danke, dass du mir das gesagt hast. Und ich möchte euch auch motivieren, sucht euch Menschen in eurem Umfeld und gebt ihnen den Auftrag, nach blinden Flecken zu suchen. Und die haben freies Schießen. Das heißt, wenn sie was finden, dürfen sie es dir sagen, ohne dass du sie betonierst. Die blinden Flecken.
Die blinden Flecken aufzudecken ist ein Teil dessen, was wir unbedingt brauchen. Das ist nämlich Bewusstsein. Weil alles, was wir hier besprechen, geht es darum, was ist dir bewusst? Und ihr kennt den Begriff des Selbstbewusstseins. Und wenn einer in den Raum reinkommt, so, da muss ich jetzt Platz haben, jetzt bin ich ein Selbstbewusster, nicht wahr? So komme ich daher, geschwellte Brust. In der Körpersprache-Seminar lernt man auch, trage den Medaillon vor dir her. Ja, dann bist du selbstbewusst. Schmeck's, gar nichts bin ich. Wenn ich mich selber nicht kenne, dann bin ich überhaupt nicht selbstbewusst. Weil gutes Selbstbewusstsein lebt von innen heraus, aus deiner inneren Kraft und aus deinem Bewusstsein über dich selbst. Selbstbewusstsein heißt, Bewusstsein über dich selbst zu haben. Und um dieses Bewusstsein geht's. Darauf möchten wir euch aufmerksam machen. Wir können in diesen zwei Tagen nicht mehr als euch darauf aufmerksam machen. Schlicht und einfach, weil wir beide aus eigener Erfahrung wissen, über uns selbst Bewusstsein zu erlangen, ist ein Prozess, der in Wahrheit nie aufhört.
Und damit ist auch verbunden, dass wir für unser Denken und Handeln verantwortlich sind. Und das können wir nur dann auch gut machen, wenn wir daran arbeiten.
Da gibt es einen Spruch, deine Gedanken werden deine Worte werden deine Handlungen werden deine Gewohnheiten prägen deinen Charakter. Das heißt immer, dieser Spruch stünde im Talmud, hat sicher schon jemand gehört. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Es kann mir keiner sagen, wo im Talmud das steht. Ich habe ihn nicht ganz durchgelesen, aber ich habe ihn auch trotzdem nicht gefunden. Und da habe ich nachgeschaut, Charles Reed hat diesen Spruch erfunden. Aber ihr werdet ihn oft hören. Charles Reed, ich empfehle insgesamt alle Sprüche, die man euch so entgegenschmeißt, Studien, 11,2 Millionen Bit, recherchiert es nach, es geht unglaublich viel Blödsinn durch die Welt. Fake News. Charles Reed hat diesen Satz geprägt und er hat völlig recht. Weil vor jedem Wort, das wir sagen, ist ein Gedanke und sei es ein unbewusster Gedanke. Je bewusster du dir über deine Gedanken, über deine Wortwahl bist, desto eher wirst du imstande sein, deinem Gegenüber eine entsprechende Nachricht zukommen zu lassen, so wie du sie willst. Und das ist in der Führungsarbeit besonders wichtig. Wenn du das nicht weißt, dann plapperst du irgendwas dahin. Und es redet, wenn wir einfach so dahin reden, immer das Unbewusste. Weil ich kann immer 25 verschiedene Formulierungen mir für irgendein Thema sagen. Wenn ich dem Thomas jetzt sage, schau mich nicht so aus dem Augenwinkel an, dann sage ich ihm das so jetzt hin. Ich könnte ihm aber auch sagen, schau mich nicht mit offenen Augen an. Ich könnte ihm aber auch sagen, lach mich nicht so an oder lach mich noch mehr an. Immer ist es die Frage, wie er mich anschaut und was sehe ich an ihm. Das ist meine Gedanken, meine Filter, meine Wahrnehmung und mein Bewusstsein. Und wenn ich dann sage, schau mich jetzt so an, dann kann ich mir als allererstes einmal überlegen, was ist denn das Problem, dass er mich so anschaut. Das ist ja mein Problem. Und wenn ich mich drüber ärgere, ärgere ich mich drüber. Das hat mit ihm gar nichts zu tun. Schau mich bitte weiter so
und
an.
Wenn ich jemanden, und wenn ich jemanden etwas nachtrage, dann trage ich. Ja, auch so ein kleiner Hinweis. Vielleicht noch ein Thema, auch das Thema Sorgen. Ja? Sorgen können wir, oder die können unser Leben bestimmen, wenn wir nicht aufhören, uns davon zu lösen. Und wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wie wir uns wie wir als Christen mit Sorgen umgehen können.
Noch nicht? Da würde ich ganz gern, ja, noch länger dabei bleiben, nämlich. Die Sorgen sind auch die Dinge, die wir sehen. Du gestaltest deine Welt mit der Angst, mit der Sorge, die du zulässt. Mach dir Sorgen über irgendwas, mach dir etwas Sorgen. Du machst dir Sorgen. Es macht mir Sorgen. Das delegiere ich dann von mir auch noch draußen. In Wahrheit sind es meine Gedanken. Bitte?
Die Sprache ist schon ziemlich gut.
Ja. Und das haben wir etwas als Christen, das ist hervorragend, gerade für so etwas. Das macht es wahnsinnig leicht, gewisse Dinge einmal wegzulassen. Wer hat im Leben noch keine Sorgen gehabt bis jetzt? Nicht alle auf einmal. Wer hat hin und wieder Sorgen? Wer hat täglich irgendeine Form von Sorgen? Irgendeine Form.
Oh, genau. Wir brauchen mehr.
Genau. So, gut. Da hat der Thomas etwas aufgetrieben, das ist wirklich, das habe ich durch ihn kenne, ich bin ihm enorm dankbar.
Wir geben verteilt das euch etwas. Einfach durch, für jeden einen, ihr müsst dann halt kopieren und dann für andere Sorgen neu verwenden. Das ist ein Sorgeübergabevertrag. Basiert auf biblischem Prinzip und legt genau fest, wie wir mit Sorgen umgehen können. Ihr könnt es durchlesen, basiert auf 1. Petrus 5, 7, dass wir alle unsere Sorgen an Jesus abgeben, nicht nur dürfen, sondern sollen. Und dann gibt es gewisse Paragraphen, die uns noch daran erinnern, dass wir kein Recht haben, die Sorgen dann wieder zurückzunehmen und dergleichen. Also den Vertrag kopieren und dann jeweils, wenn ihr eine Sorge habt, ausfüllen. Und Vertragsbruch, wisst ihr, das ist so eine Sache, damit sollte man nichts zu tun haben.
Das ist auch deswegen hier im Seminar schön, wenn wir euch das geben können, mitgeben können, ihr das mitnehmt und auch tatsächlich übt. Weil es trainiert euch gleichzeitig, eure Gedanken zu sortieren, euch zu entscheiden, will ich so oder so darüber denken. Und sobald euch eine Sorge kommt, wird der Bus jetzt rechtzeitig kommen oder nicht? Kannst du sagen, ich habe die Sorge delegiert, ich darf sie nicht zurücknehmen, fertig, der Bus kommt, wann er kommt. Und dann delegiere sie wirklich hinauf. Noch dazu bei Fragen, wann der Bus kommt oder wie das Wetter wird, weil über Dinge, die man nicht ändern kann, sich den Kopf zu zerbrechen, ist ohnehin Zeitverschwendung.
Gut, dann haben wir noch drei Bibelstellen für euch zum Thema, was Gedanken
zu diesen Themen.
In Sprüche 4, 23, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und mit all dem, was ihr jetzt davor gehört habt, wenn ihr das nochmal kurz Revue passieren lasst, das passt eins zu eins zusammen. Die Gedanken sind einmal ganz wesentlich, wie dein Leben weitergeht, wie es verläuft. Und das ist nicht nur im Leadership, sondern gesamtheitlich zu sehen. In Sprüche 14,14, wer krumme Wege geht, bekommt, was er verdient. Und auch der Gute wird für seine Taten belohnt. Auch etwas, wo wir sehen, wir sind für das verantwortlich, was wir tun. Und in Jakobus 3, 5 bis 7, ich lese es jetzt nicht vor, ihr kennt die Stelle, da wird über die Zunge gesprochen, was die für eine Wirkung hat, dass sie einen Brand, einen Waldbrand, so wie ein kleiner Funke genügt, um einen ganzen Wald abzubrennen, so ist die Zunge in der Lage, wirklich auch quasi Brände auf dieser Welt zu verursachen. Und das soll uns einfach nur bewusst machen, dass das, was wir denken und was wir sagen, enorm entscheidend ist für unser Leben und für das Leben der anderen. Und das gilt für Führungskräfte noch viel mehr als für jeden anderen. Wenn ich als Führungskraft in meinem Team sage, irgendwas Blödes sage oder etwas sage, womit ich die Leute verletze, dann habe ich nicht nur einen sozusagen in Brand gesetzt, sondern gleich eine ganze Gruppe. Und die gehen raus mit dem, was sie erlebt haben und geben das weiter. Das Schneeballprinzip funktioniert typischerweise ganz gut.
Und was sagt Gott, wer ich bin? Die Kernbotschaft ist immer, du bist gut, so wie du bist. Und wir haben jetzt gelernt, und dein Gegenüber auch. Weil das erlauben wir uns mit unseren Gedanken, so sein zu lassen, unser Gegenüber. Gut sein zu lassen, so wie er ist. Du bist gut, so wie du bist. Im Schöpfungsbericht, da steht das auch drinnen. Moses 1,27-3. So schuf Gott den Mensch und all sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Und schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag war vergangen. Du bist gut, so wie du bist. Und wir sind das erste Geschöpf Gottes, erstens Geschöpf Gottes, zweitens Geschöpf Gottes, drittens Geschöpf Gottes. Und dieses Bewusstsein sollte die Grundlage unseres Selbstbildes sein.
Also wenn dich jemand fragt, wer bist du, kannst du sagen, ich bin erstens Geschöpf Gottes, zweitens Geschöpf Gottes, drittens Geschöpf Gottes. Und damit ist schon mal sehr viel gesagt.
Und das sollen und dürfen wir genießen. Wer das nicht genießt, wird selber ungenießbar. Das könnt ihr ausprobieren. Wie der Bräutigam sich freut an der Braut, so freut sich der Herr an dir, steht in Jesaja. Und das sagt Jesaja zum Volk Israel, das kläglich versagt hatte. Da gibt es dann die zweite Stelle eben mit diesen Bibelstellen, Psalm 139, Kolosser 3, 8-10. Möchtest du das?
Ja, also im Prinzip, ihr habt es vielleicht schon gelesen, es geht darum, dass wir uns bewusst werden, dass wir eben Geschöpf Gottes sind und dass wir eigentlich extrem kunstvoll gestaltet sind. Wir schauen sehr oft auf das, was nicht passt und versuchen irgendwie die Defizite zu finden. Aber wenn wir erstens mit Gottes Augen auf die Menschen schauen, dann schaut es gleich einmal ganz anders aus. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass auch die Bibel sagt, dass wir Geschöpfe von ihm sind und dass seine Werke wunderbar sind, dann sollten wir mit der entsprechenden Sorgfalt und auch mit dem entsprechenden Respekt unseren anderen Menschen gegenübertreten. Vor allem eben als Führungskraft habe ich die Verantwortung auch dafür, das so weiterzugeben. Dieses Wertschätzende dem anderen gegenüber, dem entgegenzutreten, und damit verändert sich sofort die Beziehung. So wie du dem anderen gegenübertrittst, wird sofort der erste Schritt im Miteinander gesetzt. Und das kannst du frei entscheiden. Das ist deine Entscheidung, wie du das tust. Und das wird nicht jeden Tag gleich gut funktionieren, aber vom Prinzip her, wenn wir es verstanden haben und uns immer wieder neu daran orientieren, dann funktioniert das ganz gut.
Und ihr habt hier ein lebendes Beispiel, dass das funktioniert. Es ist eine hohe Anforderung, es ist nicht immer leicht. Es bringt jeden von uns immer wieder in große Konflikte, Diskussionen. Und wir werden es nicht immer perfekt machen, aber im Wesentlichen geht's. Und er ist ein lebendes Beispiel, das kann ich euch sagen, weil ich auch das Vergnügen hatte, Mitarbeiter von ihm zu coachen. Ich habe auch mal einen Mitarbeiter von ihm zu tun gehabt, der damals sein Chef war. Also überall konnte er das nach oben wie nach unten, das praktizieren. Es geht.
Das war jetzt nicht vorgesehen. Cut.
Gut. Aber es ist hoffentlich aufgenommen, es stimmt. Ich stehe total dazu. Ich unterschreibe es auch am Tonband oder sonst wo.
Also.
Du bist gut, so wie du bist.
Ja, ich glaube, das ist eine wesentliche Erkenntnis, die wir daraus mitnehmen können.
Aber. Das heißt nicht, dass es unbedingt gut ist, so wie du dich verhältst. Da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied. Ja? Sein und Tun sind zwei verschiedene Dinge, und da weiß der Tun, wovon er redet. Sein und Tun ist unterschiedlich, und es gibt im Englischen so einen herrlichen Spruch, der einprägsam ist, der sagt, you are a human being, not a human doing. Okay? Und als human being wollen wir wahrgenommen werden und sollten wir die anderen Menschen wahrnehmen. Und genau dieses Human Being, um das geht es die ganze Zeit. Was du tust, ist jetzt was anderes. Und dort darfst du auch Fehler machen, dort darfst du alles machen. Aber bitte, nimm die Menschen, wie sie sind. Primär, wie sie sind. Beurteile ihre Leistungen nach dem, was sie tun. Aber den Menschen nimm, wie er ist. Weil aufgrund seiner Filter, seiner Geschichte, seines Systems, wird er sein, wie er ist. Und für die meisten Dinge kann er gar nichts selber. Jeder tut ohnehin sein Bestes, aber dazu kommen wir extra. Du hast eine Geschichte dazu.
Ja, also Das ist ja alles so, dass man eigentlich sagt, klar, toll, ja, ist so. Und ich habe ein Erlebnis mit meinem Sohn gehabt, dem Daniel. Das hat mich wirklich, wirklich was gelehrt. Daniel, stehst du mal kurz auf. Also mein Sohn.
Totales und Glück ist total die Mama. Na wurscht. Also.
Jetzt darf sie wieder setzen, ja. Er war noch keine 10 Jahre alt. Irgend so ein kleiner Stöpsel. Und hat mich wirklich etwas gelehrt. Ich habe zu ihm, es war eine Streitsituation, er hat was angestellt und ich sage zu ihm, du bist dumm. Und er sagt, Papa, ich bin nicht dumm. Ich habe mich nur dumm verhalten.
Das sagt der 10-Jährige.
Und ich bin da gestanden und habe gedacht, oh Mann, der kleine Zwerg hat kapiert, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sein und Tun. Und ich habe es nicht geschafft. Und das hat mich so beeindruckt, war wirklich paralysiert. Und bis heute bleibt mir das einfach in Erinnerung, als warnendes Beispiel auch, dass man nie das verwechseln darf. Und wenn man das auseinanderhalten kann, und das schon mit 7, 8 Jahren, ist schon richtig gut, das können manche im hohen Alter noch nicht.
Stimmt leider, aber Kinder nehmen das besonders wahr. Kinder nehmen ja von uns Erwachsenen das, was wir ihnen sagen, quasi als Gebet, das ist absolut so. Vor allen Dingen kleine Kinder in den ersten 6 Jahren von ihren Eltern. Und wenn wir ihnen sagen, du bist so blöd, du bist so ungeschickt, du bist so schier, du bist so dick, du bist irgendwas, dann geht das hinein und arbeitet an der Selbstdefinition dieses Menschen. Das zerstört Selbstwert letztendlich. Vor allem, wenn es negativ ist. Wenn es positiv ist, und deswegen sollen wir nur positiv adressieren, ah, du bist gut, du bist großartig, du bist wunderschön, du bist herrlich. Und wenn es was nicht gepasst hat, dann sagt diesem Kind, du hast etwas Falsches gemacht, du hast etwas Falsches getan. Weil dem Kind tut es weh, wenn du ihm sagst, du bist blöd oder du bist dumm. Das ist eine wirklich heiße Empfehlung für alle, die, es sind so viele Eltern, weil jetzt hier wahrscheinlich noch nicht sein, aber für
also es ist noch rechtzeitig.
Es ist noch rechtzeitig, ja, ja, stimmt, genau. Ja.
Gut.
In Firmen zum Beispiel werdet ihr sehen und auch in Gemeinden, in Institutionen, ihr seid ja alle irgendwo in irgendwelchen Gemeinden oder so eingebunden, ihr werdet es kaum erleben, dass einer sagt, dass jemand einen anderen adressiert, was er sich, du bist so ein Trottel. Der Pfarrer, der Pastor, der Gemeindevorsteher wird kaum zu irgendeinem Mann sagen, du bist so blöd, du bist so idiotisch oder irgend so negativ adressiert, weil das jetzt nicht zerstörerisch ist. Aber er wird vielleicht sagen, du hast es falsch gemacht. Du bist vielleicht ungeschickt gewesen, das mag noch das Negativste sein. Aber da gibt es schon wieder ein Handlungs dahinter mit dem Ungeschickt. Aber im Allgemeinen kommt, sie haben das falsch gemacht, das haben sie falsch gerechnet, da haben sie das falsch eingeordnet. Geht es immer ums Tun. Nur in wirklich wenig wertschätzenden Unternehmen hört sie diese Meldungen wie du bist oder sie sind so ein Trottel, sie sind so überflüssig oder irgend sowas ähnliches. Das ist alte Schule, die gibt es heute zum Glück kaum mehr. Und genau deswegen, weil es genau diese negative Adressierung an den Selbstwert des Menschen ist.
Und der sagt dann sehr viel über sich aus, der das sagt. Das haben wir auch schon gehört. Ne? Das heißt, wenn ihr so eine Botschaft hört, dann könnt ihr darüber nachdenken, wie arm der eigentlich ist, dass der mit solchen Botschaften arbeitet. Hilft manchmal, dass man dann leichter damit umgehen kann, weil man dann eigentlich Mitleid hat mit dem, der so geprägt ist oder so tickt, dass er mit solchen Botschaften arbeitet.
Lasst die Du-Messages aus, ja. Insgesamt, die negativen Du-Bist-Messages, weil es ist deine Interpretation, wie der andere ist. Selbst nach langer Zeit, in langlaufenden Ehen, sind das unglaublich zerstörende Giftpfeile oder in lang anhaltenden Beziehungen, sei es geschäftlicher, freundschaftlicher oder sonstiger Art. Thomas ist bei mir immer nur großartig.
Gut, ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen.
Wir gehen da runter.
Ich denke, wir gehen zur Zusammenfassung, oder?
Ja. Ja.
Ein Buchtipp noch. Das kleine Ich bin ich. Wer kennt das?
Genau.
Okay. Also hat auch sehr viel mit dem zu tun. Menschen suchen im Endeffekt die Möglichkeit, irgendwo angenommen zu sein, irgendwo in ihrer Besonderheit wahrgenommen zu werden und dazu zu gehören. Und wenn du das als Führungskraft erkennst und einsetzt, wie du jemanden wahrnehmen kannst, wie du ihm auch das Gefühl geben kannst, dass er dazugehört, dann wirst du Leute finden, die dir nachfolgen, auch in schwierigen Zeiten. Und wer das Buch noch nicht kennt, einfach einmal lesen mit diesem Blick darauf. Es ist ein Kinderbuch, aber es ist ziemlich gut für Erwachsene.
Und wenn du mit diesem wertschätzenden Blick, den wir jetzt mehrfach angesprochen haben, die Menschen anschaust und sie führst, dann werden sie dir nachfolgen. Dann werden sie mit dir gehen. Dann werden sie viel mehr gewillt sein, das zu erledigen, was für dich gerade wichtig ist, dich zu unterstützen, dir zu helfen, auch in schwierigen Situationen. Und daher gilt auch der Satz, wenn wir als Führungskräfte scheitern, dann scheitern wir immer an uns selbst. Erich Schill, ein deutscher Theologe, hat gesagt, wir scheitern nicht an unserer Aufgabe, sondern an uns selbst. Und wenn irgendwas daneben geht, dann müssen wir schauen, was haben wir falsch gemacht. Das ist das, was mir, das steht jetzt auch nicht hier, das ist das, was mir in Politik und öffentlicher Diskussion unendlich fehlt. Wir wissen alle, was für die Zukunft an sich wichtig ist. Aber warum es heute so weit gekommen ist, wie es gekommen ist, darüber machen wir uns, und da gilt meine Generation, die seit 30 Jahren am Ruder ist, machen wir uns überhaupt keine Gedanken. Und das ist eigentlich ein Fehler. Wenn wir scheitern, dann scheitern wir an uns selbst.
So. Gut, dann gehen wir zu den, wir haben für euch ein paar Key Messages noch auf einer Folie zusammengefasst, damit die, die bis jetzt noch nichts mitgeschrieben haben, auch noch was zum Schreiben haben.
Naja, die Folien könnten aber eigentlich auch zur Verfügung stellen.
Ja, ja, können wir. Ja.
Aber reden wir noch drüber.
Ja. Na, Sie sollen mitschreiben.
Richtig. Gut, sollen mitschreiben. Key Take-Alongs für heute Abend. Das erste Wichtige ist, wer bist du? Schau dir an, wer du bist und entwickle Selbstbewusstsein.
Schaffe dir Bewusstsein über dich selbst. Das ist Selbstbewusstsein.
Achte auf deine Filter, mit denen du deine Wahrnehmung steuerst, interpretierst. Jede Wahrnehmung führt zu einer Interpretation. Das ist das, was hinter den Filtern herauskommt. Übernimm Verantwortung für dein Denken und dein Handeln. Du bist deines Glückes Schmied. So wie du die Sache denkst, so wird sie dir auch erscheinen. Schau dir die Welt an, so wie du sie gern hättest. Pippi Langstrumpf hat das schon gemacht.
Ja, in diesen Kindergeschichten sind manchmal ganz schön gute Botschaften versteckt.
Und nimm zur Kenntnis, du bist so gut, wie du bist. Und der andere auch. Das ist eigentlich die wichtigste Message hier.
Das ist die gute Nachricht. In dem Fall.
Für die gute Nacht.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend, bis morgen.